D-Radio Wissen. Update.
In Frankreich hat der Wahlkampf angefangen und darin dreht sich inzwischen alles um Badebekleidung. Genauer gesagt um den Burkini, den Ganzkörperbadeanzug, den gläubige Musliminnen tragen. Das ist unser Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Wie viel nackte Haut muss am Strand zu sehen sein? Geht es nach den Bürgermeistern von rund 30 französischen Kommunen? Möglichst viel. Sie haben Burkinis an ihren Stränden verboten. Ihr Argument? Nach den vielen islamistisch motivierten Anschlägen könnte diese zur Schaustellung der muslimischen Religion für Unruhe sorgen. Für Unruhe hat jetzt aber etwas ganz anderes gesorgt. Seit kurzem kursiert ein Video im Netz, das zeigt, wie eine Frau mit Kopftuch von Polizisten gezwungen wird, ihre lange Bluse auszuziehen. Empört ist auch diese junge Muslimin. Sie musste schon 11 Euro Strafe bezahlen.
Ich habe doch das Recht, ein Kopftuch zu tragen. Warum soll ich das am Strand ablegen? Ich habe das nicht verstanden und ich verstehe es immer noch nicht. Ich sage mir, das muss aufhören. Heute ist es der Strand, morgen die Straße und übermorgen vielleicht meine Wohnung.
Die französische Gesellschaft ist gespalten. In einer repräsentativen Umfrage gaben 64% der Befragten an, der Burkini habe nichts am Strand verloren. Auch die französische Politik ist gespalten. Regierungschef Manuel Valls argumentiert:
Bis vor einigen Jahren hat niemand ein Kopftuch, geschweige denn eine Burka oder einen Burkini getragen. Das sind Zeichen, die den Anspruch eines politischen Islams geltend machen. Der Burkini ist sehr wohl ein Symbol für die Benachteiligung der Frau, als ob die Frau im öffentlichen Raum etwas Unzüchtiges wäre, das bedeckt werden muss.
Etwas anders sieht das Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem, auch wenn sie als Feministin eigentlich kein Fan vom Burkini ist.
Da stellt sich für mich die Frage nach der persönlichen Freiheit. Wie weit gehen wir, um festzustellen, ob eine Kleidung den guten Sitten entspricht oder nicht? Gleichzeitig können wir an den Stränden beobachten, dass die Verwarnungen auch einen Rassismus gegenüber diesen muslimischen Frauen entfesselt haben.
Ob das Burkini-Verbot in den gut 30 Kommunen überhaupt rechtens ist, damit befasst sich im Moment das oberste Verwaltungsgericht in Frankreich. Geklagt hatten mehrere Menschenrechtsorganisationen. Berichten zufolge weichen wegen des Verbots inzwischen einige Frauen in Südfrankreich einfach an Strände in Italien aus. Wie sich die Vorgaben, was man am Strand tragen darf und was nicht, im Laufe der Jahrzehnte geändert haben, dazu gleich mehr in der Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Am umstrittenen französischen Burkini-Verbot kommt man auch im Netz nicht vorbei. Andrew Strölein kommentiert bei Twitter ein Foto vom Polizeieinsatz am Strand von Nizza so. Frage des Tages: Wie viele bewaffnete Polizisten braucht man, um eine Frau in der Öffentlichkeit zum Ausziehen zu zwingen? Auch HDB sieht es ironisch. Burkini? Einfach schrecklich anzusehen. 150 Kilotonnen, weiblich oder männlich, mit 6 Bauchringen? Ästhetisch. Und Annika Igokait stellt klar, die Frau, die da so in die Presse gehalten wurde, trägt weder ein Niqab noch eine Burka und auch kein Hijab. Die Frau zu verwarnen war also völlig überzogen. Auf unserer Facebook-Seite schreibt Brigitte Sauter, in China sind Ganzkörper-Badeanzüge gerade der Renner, weil die Frauen nicht braun werden wollen. Generell werden wir früher oder später eh alle dahin kommen, weil es ein sinnvoller Hautkrebsschutz ist. Und das meine ich vollkommen ernst. André Riedel sieht es anders. Meiner Meinung nach hat man sich der Allgemeinheit anzupassen. Ähnlicher Meinung ist Maria Franitsch. Seit der Französischen Revolution sind dort Kirche und Staat getrennt. Es ist verboten, an öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden Zeichen seiner Religionszugehörigkeit zu zeigen, wie Kippa, Kreuz oder Burka, und zur Schau zu stellen. Auch der unsägliche Burkini gehört in diese Gruppe. Ich wäre froh, wenn das auch in Deutschland der Fall wäre. Und Coole Lux hat einen Lösungsvorschlag. An der Ostsee gibt es separat ausgeschilderte FKK-Strände. Für Menschen, die gerne vollständig bekleidet baden gehen möchten, sollten auch extra Badebereiche ausgewiesen werden.
Was sonst noch wichtig war?
Nach dem Erdbeben in Italien haben die Helfer kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Die ganze Nacht über haben Rettungstrupps weiter nach Verschütteten gesucht. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mehr als 240 Menschen angestiegen. Und die Behörden befürchten, dass es noch mehr werden könnten, weil immer noch Menschen vermisst werden. Überlebende suchen in den Trümmern der Häuser weiter nach Angehörigen, so wie dieser Mann hier.
Ich weiß nicht, wo mein Sohn ist, ob er unter den Trümmern liegt oder schon gefunden wurde. Das Leben leider hat für uns das hier vorgesehen.
Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist schwer zu sagen, denn im Sommer sind laut einem Bürgermeister viele Touristen in der sonst dünn besiedelten Region und die sind nicht als Einwohner registriert.
Das Problem ist einfach. Im Winter ist hier in unseren Ortschaften fast niemand, aber im Sommer verdreifacht sich das.
Sich einen genauen Überblick über die Opferzahl zu verschaffen, wird auch noch dadurch erschwert, dass die Rettungsarbeiten in den alten Dörfern mit ihren engen Gassen nur sehr langsam vorangehen, wie dieser Rettungsdienstmitarbeiter aus Amatrice beschreibt.
Ein Grund ist auch, dass überall Möbel und Schutt herumliegen. Die Straßen sind klein, daher können wir nicht von einem in den anderen Ortsteil, sondern wir müssen über einen Berg. Das geht mit dem schweren Gerät nicht.
Im Syrien-Konflikt mischt jetzt auch die Türkei militärisch mit, nachdem sie gestern die Terrormiliz IS aus der Stadt Jarablus nahe der Grenze vertrieben hat, hat die türkische Armee heute ihre Bodenoffensive im Nachbarland nochmal ausgeweitet. Laut der Regierung sind inzwischen mehr als 20 türkische Panzer auf syrischem Gebiet. In dem Konflikt kämpft die Türkei aber nicht nur gegen die Terrormiliz IS, sondern auch gegen die syrischen Kurden. Die waren bisher diejenigen, die den IS am erfolgreichsten verdrängt haben. Die Türkei befürchtet aber, dass die Kurden immer mehr Gebiete kontrollieren. Die Kurden in der Region kämpfen seit langem für einen eigenen Staat, den die Türkei verhindern will. Meldungen zufolge sind die kurdischen Kämpfer inzwischen dabei, sich ein Stück zurückzuziehen. Unterstützt wird die Türkei bei ihrer Bodenoffensive aus der Luft von den USA. US-Vizepräsident Joe Biden erklärte bei einem Besuch in Ankara:
Wir sind der festen Überzeugung, dass die türkische Grenze von der Türkei selbst kontrolliert werden muss. Da dürfen keine, wie auch immer gearteten Gruppierungen Grenzgebiete besetzen. Syrien muss eine Einheit bleiben und darf nicht in kleine Teile zerlegt werden.
Problematisch daran, bisher haben die USA die Kurden im Kampf gegen die Terrororganisation IS unterstützt, also die Gegner der türkischen Regierung. Der Konfliktforscher und Nahostexperte Jochen Hippler erklärt sich den amerikanischen Politikwechsel so:
Die westliche Politik ist im Moment wirklich relativ nach vor die Wand gefahren. Klingt etwas unhöflich, aber es funktioniert nicht mehr. Die alten Politiken sind gescheitert.
Nach Ansicht von Hippler suchen die Amerikaner nach einer neuen Strategie. Und die liegt für sie jetzt offenbar in einer Annäherung mit der Türkei. In der afghanischen Hauptstadt Kabul herrschte heute Nacht Ausnahmezustand. Drei Angreifer hatten gestern Abend einen Sprengsatz vor der amerikanischen Uni gezündet, das Gebäude gestürmt und die Uni 10 Stunden lang belagert. Der Angriff ist mittlerweile beendet. Jetzt ist die Zahl der Toten klar. Insgesamt starben 16 Menschen. Die Behörden in Afghanistan vermuten, dass die Taliban hinter dem Angriff stecken. Noch hat sich aber niemand zu den Taten bekannt. Die amerikanische Universität in Kabul ist eine der beliebtesten Unis in ganz Afghanistan. Das Niveau dort ist hoch. Außerdem dürfen Männer und Frauen zusammen studieren. Vor gut 2 Wochen waren schon 2 ausländische Professoren der Universität entführt worden. Sie werden weiter vermisst. Vor 3 Jahren hat der Whistleblower Edward Snowden mit seinen Enthüllungen über den US-Geheimdienst NSA weltweit für Wirbel gesorgt. Mit den Enthüllungen beschäftigt sich seit 2 Jahren in Deutschland ein Untersuchungsausschuss. Dort sollte auch Snowden aussagen, meinen zumindest die Grünen und die Linken. Seit Bestehen des Ausschusses bemühen sie sich darum, dass Snowden dafür nach Deutschland kommen darf, bisher ohne Erfolg. Jetzt hat die Opposition einen neuen Anlauf gestartet und einen Brief an den Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof geschickt. Darin fordert sie, dass die Bundesregierung die Vernehmung nicht weiter blockiert. Der NSA-Untersuchungsausschuss hatte schon 2014 entschieden, Snowden zu befragen. Die Bundesregierung befürchtet aber, dass Snowdens Befragung das Staatswohl gefährden könnte. Falls Snowden nach seiner Ankunft in Deutschland Asyl beantragt, könnte das Verhältnis zu den USA belasten. Die fordern nämlich seine Auslieferung, weil er dort als Landesverräter gilt.
Und sonst in der Welt?
Seit Anfang des Monats ist es an Unis im US-Bundesstaat Texas erlaubt, Waffen dabei zu haben, solange sie versteckt getragen werden. Die regierenden Republikaner hoffen, dass das Amokläufer abschreckt. Von einem Campus in der Stadt Austin haben Studenten aber zum Semesterbeginn gegen das Gesetz protestiert, mit Sexspielzeugen. Die Organisatoren sagten, dass mehr als 4.500 Dildos und andere Gegenstände verteilt wurden. Damit wolle man zeigen, wie lächerlich die neue Regelung sei. Waffentragen ist in Texas schon seit 1995 95 erlaubt. Unis waren bisher aber davon ausgenommen. Private Universitäten in Texas können Waffen weiter verbieten. In staatlichen Unis sind immerhin waffenfreie Zonen möglich. Es hat mehr als 70 Jahre gedauert. Südkoreanische Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs missbraucht wurden, können eine Entschädigung von rund 80.000 Euro bekommen, wenn sie noch leben. Das hat das südkoreanische Außenministerium bekannt gegeben. Die Familien bereits verstorbener Opfer bekommen 16.000 Euro. Das Geld stammt aus einem Fonds der japanischen Regierung. Japanische Soldaten hatten Frauen während des Zweiten Weltkriegs systematisch missbraucht. Rund 200.000 sogenannte Trostfrauen mussten sich damals in Kriegsbordellen zwangsprostituieren. Unter ihnen waren auch Chinesinnen und Indonesierinnen. Jahrzehntelang hatte Japan jegliche Schuld der Armee bestritten. Danach gab es noch lange Streit um die Zahlungen. Jetzt gibt es zumindest mit Südkorea eine Einigung. Ihr Gesicht ist entstellt, sie ist auf einem Auge blind, aber sie wird im September bei der New Yorker Fashion Week auf dem Laufsteg stehen. Für die 19-jährige Inderin Reshma Qureshi geht damit ein Traum in Erfüllung. Qureshi war vor 2 Jahren von ihrem Schwager und dessen Freunden mit Säure übergossen worden. Sie überlebte und wurde zum Gesicht der Kampagne Make Love, Not Scars, die sich dafür einsetzt, dass Säure in Indien nicht mehr frei verkauft werden darf. Im Internet gibt Qureshi Schminktipps und jetzt hat das Label FTL Moda, ein Zusammenschluss junger italienischer Designer, sie für 2 Shows in New York gebucht. Eine Londoner Stiftung, die sich um die Opfer von Säureattacken kümmert, schätzt, dass es in Indien jedes Jahr bis zu 1000 solcher Angriffe gibt. Die meisten Opfer überleben, bleiben aber ihr Leben lang gezeichnet.
Wissensnachrichten.
In Singapur, da sind seit heute selbstfahrende Taxis unterwegs mit echten Passagieren an Bord. Bei mir im Studio ist Anne Preger aus unseren Wissensnachrichten. Anne, sitzt denn wirklich niemand in diesen Autos am Steuer?
Doch, aus Sicherheitsgründen im Moment schon noch. Aber der Mensch greift wirklich nur im Notfall ein. Also erstmal macht das Auto alles selbst. Das Lenkrad bewegt sich von allein, das Auto bremst von allein. Das Robotaxi ist mit Kameras und mit Laser-Messgeräten ausgestattet und erkennt zum Beispiel dann auch entgegenkommende Autos und Fahrräder selbst in größeren Entfernung.
Wie viele dieser neuen Taxis sind denn da im Moment in Singapur unterwegs?
Erstmal nur 6 und die fahren auch nur in einem bestimmten Viertel der Stadt. Und es können auch erstmal nur einige wenige ausgewählte Leute mitfahren. Und die Taxis fahren auch erstmal nur zwischen ausgewählten Punkten hin und her. Man bestellt sie per Smartphone-App. Die Fahrten sind noch kostenlos. Und diese Autos, das sind eigentlich ganz normale Kleinwagen von Mitsubishi und Renault mit Elektroantrieb.
Und wer hat die dann entsprechend umgebaut?
Also an selbstfahrenden Autos und Taxen arbeiten ja gerade diverse Unternehmen, also zum Beispiel Google, Tesla oder Uber. Und jetzt hat eben als erstes in den Testbetrieb mit Passagieren geschafft ein junges US-Startup-Unternehmen mit dem Namen Nutonomy. Und das wurde von 2 Robotik-Experten vom Forschungsinstitut MIT gegründet. Der Plan ist, dass es dann 2018 für ganz Singapur einen autonom fahrenden Taxidienst geben soll.
Von Singapur, da zoomen wir jetzt mal kurz raus auf die gesamte Erde. Es gibt nämlich neue Untersuchungen über den menschgemachten Klimawandel und der hat offenbar ziemlich früh angefangen.
Nämlich schon 1830, das schreibt ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature. Also der menschgemachte Klimawandel ist eben nicht erst ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.
Das klingt ja immer etwas sperrig, denn wir sprechen da immer darüber, dass die Erde sich nicht um mehr als 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau erwärmen soll.
Genau, und auf diesen Nachsatz vorindustriell kommt es an. Also vorindustriell heißt eben Temperaturen aus dem 18. Jahrhundert, 1700 schlag mich tot, schon zum Beginn der industriellen Revolution, also mit der Förderung der ersten Kohle, stiegen aber wirklich offenbar schon die Gehalte an Treibhausgasen wie Kohlendioxid in der Atmosphäre an und es wurde dadurch offenbar schon ein bisschen wärmer. Das schließen die Forscher jedenfalls aus der Untersuchung von so natürlichen Klimaarchiven wie tropischen Korallen, aus Baumringen und aus Eiskernen.
Jetzt zoomen wir nochmal von der Welt nach Deutschland.
Da hat nämlich die Deutsche Stiftung für Zukunftsfragen mal wieder untersucht, womit die Deutschen ihre Freizeit verbringen. Die Lieblingsbeschäftigung ist wenig überraschend: Fernsehgucken. Die meisten Deutschen hängen mindestens einmal in der Woche vor der Glotze und fast genauso gerne hören sie in ihrer Freizeit Radio oder surfen im Netz. Gleichzeitig werden die Deutschen aber in ihrer Freizeit auch etwas sportlicher und bewegen sich im Fitnessstudio, fahren Rad oder gehen eine Runde joggen. Malen und Dichten sind der Studie nach die unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Ein etwas seltsamer Trend ist der Verzicht auf Freunde. Im 5-Jahres-Vergleich treffen sich die Leute heute seltener mit ihren Freunden oder gehen einfach mal spontan bei ihnen vorbei. Und auch der Sex hat abgenommen. Regelmäßig einmal die Woche Sex hat in Deutschland nicht mal jeder Dritte.
Und jetzt frage ich dich, was machst du in deiner Freizeit?
malen.
Okay, super. Also du gehörst zu den, zu der Randgruppe, sage ich mal.
Nein, ich gucke auch am liebsten Fernsehen.
Okay. Anne Präger war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Die Nacht bringt ein bisschen Abkühlung. Die Temperaturen gehen bis zum Morgen runter auf 19 bis 13 Grad. Dann wird es wieder heiß mit 29 bis 36 Grad. Morgen Abend kann es einzelne Gewitter geben, aber vor allem scheint wieder die Sonne. Und auch am Samstag wird es sonnig und heiß. Dann sind im Süden sogar 37 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.